So, wir haben heute den letzten Sonntag der Predigtreihe, also der vierte Sonntag der Predigtreihe der Gnade in 4D, und wir haben in den letzten Wochen viel über Gnade, über die Gnade Gottes geredet und darüber, wie sie zu verstehen ist. Wie kann man, was ist die Gnade, wie versteht man die Gnade, was für komische griechische Wörter gibt es da, habt ihr euch wahrscheinlich nicht gemerkt, aber es ist auch okay, das ist auch unwichtig. Aber ich denke, also das ist mir auch ein bisschen aufgefallen in den ein oder anderen Gesprächen, die ich geführt habe mit Leuten, dass da wirklich was passiert ist. Neues Verständnis, neue Gegebenheiten, neue irgendwas, wo Gott wirklich etwas getan hat. Und ich finde das richtig stark. Und ich glaube, dass es auch ein Thema ist, das Gott auch ganz stark prägen möchte. Gnade ist so wichtig und es ist so wundervoll. Aber es ist wichtig, dass wir auch wissen, was Gnade überhaupt bedeutet. Dass wir die Gnade richtig verstehen. Und wir wollen heute über die letzte Dimension der Gnade Gottes reden. Und zwar geht es um das Thema Gnadengabe. Gnadengabe. Danke für die Begeisterung. Gnadengabe. Okay, ich glaube, in jedem der Titel, der vier Titel, war irgendwo das Wort Gnade mit drin. Und ich habe mir heute überlegt, ich habe mir echt viel Gedanken gemacht über dieses Thema, wie ich das nenne. Und dann am Ende habe ich gedacht, ach komm, wir nennen es einfach so. Wir geben es den Namen, die Predigt quasi, um was es dann auch quasi in der Predigt geht. Angebe. Ne, macht Sinn, ja. Ja, manchmal nicht zu kompliziert denken. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen aus meiner Kindheit. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen und es gab damals ein Buch, das uns unsere Mutter immer vorgelesen hat. Und dieses Buch, da ging es um zwei Geschwister, die Anna und der Ole. Und der Titel dieses Buch hieß Klar, dass Mama Ole lieber hat. Klar, dass Mama Ole lieber hat. Und ich glaube, in dem einen oder anderen, der kann dann schon mit dem Titel auch so ein bisschen was anfangen. Der weiß dann, okay, wahrscheinlich geht es darum. Das Interessante an diesem Buch war, dass wenn du das Buch umgedreht hast, ich hätte euch das gerne mitgebracht, aber meine Mama hat gesagt, es ist irgendwo bei uns in der Garage. Und das... Wahrscheinlich hätte ein Tag gedauert, um das Buch zu finden. Aber das ist ein total cooles Buch, weil wenn du das umgedreht hast, das war voll das Mindblowing-Ding als Kind, ne? Du drehst das Buch um und dann kannst du es so umdrehen und dann hat es einen anderen Titel. Nämlich den Titel Klar, dass Mama Anna lieber hat. Und man kann es von beiden Seiten lesen, einmal aus der Perspektive von Ole und einmal aus der Perspektive von Anna. Und wenn du dann in der Mitte bist, dann siehst du, dass Mama die beiden in den Arm nimmt und ihnen klar macht, Mama hat beide gleich lieb. Und das Interessante ist, meine Mom hat uns das immer vorgelesen und mein Bruder Jonathan hat dann immer am Ende gefragt, ja und wen hat sie zuerst umarmt? Und ich denke, jeder, der von euch Kinder hat, ne, ich habe leider noch keine, aber ich kann es zumindest aus meiner Kindheit nachvollziehen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder ein intensives Gerechtigkeitsempfinden haben. Es passiert so schnell, dass ein Kind sich ungerecht behandelt fühlt, oder? Ja. Und ich weiß, dass meinen Eltern es unglaublich wichtig war, in ihrer Erziehung auch immer, sie haben echt versucht, so gerecht wie möglich zu sein. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, es gab einen Moment, da habe ich mich so ungerecht behandelt gefühlt. Ich wusste, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber ich wusste, ich kann die Emotion noch so ein bisschen nachempfinden. Und ich wusste, es war so ungerecht. Das war ein Moment, in dem einer meiner Geschwister etwas bekommen hat und ich dann irgendwie total denke mir so, hey, warum, ne, und ich, und das ist voll ungerecht. Und ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt und habe ich das meinem Vater gesagt. Das ist voll ungerecht. Und mein Vater ist richtig sauer geworden. Und dann du musst jetzt herhalten. Der ist richtig sauer geworden. Er hat gesagt, du hast gar keine Ahnung, was ungerecht ist. Und er hat recht gehabt. Hatte ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ungerecht ist. Und dass er sauer war, habe ich dann viele Jahre später auch nachvollziehen können. Weil ich gesehen habe, wie viel Mühe mit wie viel Mühe meine Eltern versucht haben, uns gerecht zu behandeln. Und das ist verletzend, wenn du so viel Kraft in etwas hinein, so viel Geduld, so viel Energie in etwas hineinbringst und dann kommt da so jemand und sagt, du machst das nicht richtig. Es ist verletzend. Und ich habe das dann nachvollziehen können. Und ich sehe das nicht nur bei meinen Eltern, sondern ich sehe das bei vielen anderen Eltern. Meine Schwiegereltern zum Beispiel, die sind genauso. Ja? Sie geben der einen Tochter etwas und fragen danach sofort die andere Tochter, ob sie auch etwas braucht. Und das ist so, man entwickelt das Gerechtigkeitsempfinden eines jeden Einzelnen, entwickelt sich. Und das Wort Gottes gibt uns Hinweise, dass Gott wahrhaft gerecht ist. Gott ist so viel besser und gerechter, nur oft sehen wir es nicht, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, daran zu denken, wie ungerecht alles ist. Aber genauso wie ein Kind nicht beurteilen kann, ob Mama und Papa gerecht sind, können wir auch nicht beurteilen, ob Gott gerecht ist. Also eigentlich sind wir im Vergleich zu Gott genauso wie Kinder zu Eltern. Wir sehen oft diese Gerechtigkeit nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen. Und wir dürfen darauf vertrauen. Und Vertrauen heißt nicht zu verstehen und zu begreifen. Dass Gott gerecht ist, verstehen wir manchmal nicht in bestimmten Dingen, weil wir Dinge sehen und denken uns, hey, das kann doch nicht gerecht sein. Wir begreifen es vielleicht nicht, aber wir dürfen darauf vertrauen. Vertrauen heißt, von unseren Vorstellungen loszukommen und daran glauben, dass Gott gerecht und gut ist. Und das finde ich so krass, was Lukas hier gesagt hat, sein Zeugnis hier weitergegeben hat. Er geht mit, nicht nur er, auch Caro, sie gehen beide mit einem tiefen Bewusstsein und einem tiefen Vertrauen in die ganze Herausforderung, dass ihnen alles zum Guten dienen wird, egal wie die Situation ausgehen wird. Und das ist so großartig. Gott weiß es besser und das ist das, was sie abgeben. Und darin haben sie Gewissheit. Und diese Gewissheit schenkt einem Freiheit. Und diese Freiheit, die macht sich nach außen hin bemerkbar. Wie er gesagt hat, ne? Die Ärzte haben keine Ahnung gehabt, woher das herkam und waren total verwundert. Aber das ist etwas, diese Friede, diese Freiheit, das erleben wir, wenn wir vertrauen auf Gott. Gott ist gerecht. Und in seiner Gerechtigkeit begegnet er jedem Einzelnen von uns. Er kommt mit seiner Gnade, er gießt sie über uns aus, er beschenkt uns, jeden Einzelnen, nach dem Maß, was er für gerecht hält. Und ich möchte mit euch dazu einen Bibelvers lesen aus 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Okay, ich wiederhole das nochmal. Ist nur ein Vers, deswegen kann ich das machen. Normalerweise habe ich ja immer so einen riesen Textapparat. Heute ist nur ein Vers, deswegen ich wiederhole den, weil da steckt sehr, sehr, sehr viel Wichtiges drin. Wie jeder, also Petrus schreibt das hier an eine Gemeinde, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Petrus macht der Gemeinde, der er schreibt, deutlich, dass jeder eine sogenannte Gnadengabe empfangen hat. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über Gnade geredet. Über den Wert der Gnade, über Barmherzigkeit als Gnade. Und wir haben, und heute geht es hier ganz stark um das Thema Gnadengabe. Gnadengabe. Im Griechischen, ich muss es jetzt wieder mit reinbringen, weil es gibt hier halt auch immer wieder so ein paar Unterschiede. Aber ihr müsst euch das am Ende nicht merken. Ich gehe trotzdem nochmal darauf ein, weil es wird hier ein ganz großer Unterschied gemacht zwischen Gnade und Gnadengabe. Im Griechischen steht das Wort Charisma. Kennt ihr vielleicht auch das Wort Charisma? Hat aber nichts mit dem Charisma zu tun, dass so jemanden beschreibt, der so eine außergewöhnliche Ausstrahlung hat. Ja? Also wenn jemand charismatisch ist, das kennt man vielleicht auch so aus der Umgangssprache, dann ist das nicht gemeint hier. Sondern hier geht es um, also Charisma, was das bedeutet, ist in diesem Kontext bedeutet Gnadengeschenk, gnädiges Geschenk oder einfach eine Gabe, die uns aus Gottes Gnade geschenkt wurde. Sag mal Charisma. Come on, Charisma. Und also Petrus spricht hier die Gnadengabe an und es gibt viele Auflistungen in der Bibel und wir haben auch schon in vielen Gottesdiensten über Auflistungen von Gnadengaben geredet. Heilung und so weiter nach Römer 12, Korinther 12, Epheser 4 und so weiter fort. Also es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, wo wir Gnaden, wo wir auch ganz präzise Gaben finden, die ausgeteilt werden. Aber was Petrus hier deutlich macht, es geht natürlich einerseits um diese Vielfältigkeit, aber andererseits ist es ihm wichtig, deutlich zu machen, dass jeder eine Gabe empfangen hat. Und jeder, mit jedem meint er jeder, der eine Entscheidung getroffen hat, Christus nachzufolgen. Jeder, der sagt, Jesus Christus ist mein Herr, mein König. Ich nehme das Geschenk an, ich folge ihm nach und diesemjenigen ist eine Gabe geschenkt worden. Petrus betont das, jeder, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Und dann sagt er, dass wir gute Verwalter sein sollen der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Verschiedenartigen Gnaden Gottes. Also das bedeutet, jeder hat Gaben empfangen, aber nicht jeder die gleichen. Es gibt ganz viele Unterschiede, es gibt ganz viele verschiedene Gaben. Und diese Gaben hat Gott gerecht verteilt. Und was wichtig ist an dieser Stelle, wenn wir über Gnadengabe reden, dann steht sie immer im Zusammenhang mit dem, was der Geist Gottes uns geschenkt hat. Gnadengabe steht immer im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam auf uns, er hat uns beflügelt, ja. Der Geist Gottes kam auf uns und er hat uns befähigt, er hat uns mit Gaben ausgerüstet. Und auch weiter, wenn er durch uns wirkt, dann ist das die Gnadengabe Gottes. Und es kann sein, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dich darauf aufmerksam macht, zum Beispiel für eine bestimmte Person zu beten. Es kann sein, dass du die Gabe hast, mit Andersgläubigen über Jesus Christus zu reden. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Ich kenne einen sehr, sehr guten Freund von mir, mit dem ich öfters mal unterwegs gewesen in der Stadt, also auch in der Gruppe. Und das Interessante ist, wenn du mit dem unterwegs gewesen bist, brauchst du 5 Minuten, dann ist er weg. Und man guckt dann so, wo ist der wieder? Und dann steht der mit Zeugen Jehovas irgendwo im Gespräch. Oder mit Muslimen oder mit Mormonen. Aber das ist irgendwie wie so ein Magnet. Ja? Der ist sofort weg und redet mit den Leuten. Und er hat so eine richtige Gabe, mit diesen Leuten zu reden. Und der Kevin, wo ist er? Da, wo ist der Kevin? Da. Ne? Also ein absoluter Apologetik-Fan, also er liebt es, über den Glauben zu diskutieren. Und das muss man lieben, das ist auch eine Gabe. Und es kann sein, dass du eine Gabe hast, in dem es dir leicht fällt, schwierige Gespräche zu führen. Das gibt es auch. Ja? Auch ein anderer guter Freund, den ich habe, den kennt ihr auch alle, den Joel Overbeck. Ja, das wisst ihr gar nicht. Aber der hat eine Gabe, der kann komplizierte und schwierige Gespräche so, der geht da total auf. Ja. Ich nicht. Ich weiß, dass ich sie führen muss, weil es wichtig ist, aber er hat die Gabe. Das ist das nächste Mal, wenn ihr ihn seht, bitte überfordert ihn da nicht. Aber grundsätzlich gibt es bei jedem Menschen etwas, das Gott in ihn hineingelegt hat. Und Gott möchte, dass du diese Gabe anfachst. Und ich möchte an dieser Stelle mal kurz Halt machen und einfach mal darüber nachdenken, wie genial das eigentlich ist. Gott rettet uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist gnädig. Er stirbt für uns am Kreuz und nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir gerettet sind. Und das ist hier reden wir von der Gnade Gottes, die wir brauchen. Ohne die sind wir verloren. Ja? Das ist das, was wir brauchen. Es ist wichtig. Es ist die Gnade, die uns die Möglichkeit gibt, dass unser Leben gerettet wird. Und als wäre das nicht genug, kommt Gott durch seinen Heiligen Geist über die Menschen und beschenkt sie mit Gaben, damit sie sich untereinander dienen können. Also irgendwo so sagt er, okay, komm, ich rette euch und jetzt möchte ich euch noch etwas schenken. Eine neue Perspektive, ein neues Leben, eine neue Lebensweise. Und Paulus hat das mal ganz schön ausgedrückt, indem er uns als ein Leib mit unterschiedlichen Gliedern beschrieben hat. Ja, wir sind ein Leib als Gemeinde, wir sind ein Leib mit unterschiedlichen Gliedern und jeder Einzelne ist ein anderes Glied. Also es ist, wir sind eins, aber in der Funktion sind wir alle unterschiedlich. Und als Ganzes sind wir der Leib Christi, der den Menschen gedient hat. Und genau das ist unser Job. Wir sollen so werden wie Jesus. Und Jesus, als er auf der Erde war, hat den Menschen gedient. Er ist zu den Leuten gegangen und hat für sie gebetet und sie wurden gesund. Und sie sind aufgerichtet. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat mit ihnen gegessen. Das ist so eine Sache, die passt, ne? Da werden wir sehr hellhörig. Kulturell, so ein Kulturgut. Wir laden Leute zum Essen ein. Ja, das ist so, ne? In Finnland geht man in die Sauna zusammen. In Deutschland geh mal essen. Komm, diese Woche haben wir auch Gäste gehabt. Armin und Petra waren bei uns. War richtig schöner Abend. Hab richtig schön aufgetischt. War sehr lecker. Kann ich jetzt mal, ich habe gekocht. Ich kann das natürlich jetzt. Es war eine tolle Zeit. Ja, und dann habe ich mitbekommen, dass Armin und Petra diese Woche auch noch Gäste hatten. So, das ist so eine Kultursache, ne? Da werden wir hellhörig. Aber genauso, Jesus hat bei den Menschen gegessen. Er hat Gemeinschaft gehabt mit den Menschen, mit denen sonst keiner Gemeinschaft gehabt hat. Und er hat uns eine Lebensweise vorgelebt, bei der er sagt, so, jetzt möchte ich, dass ihr das auch tut. Und das Coole ist, was Paulus hier deutlich macht, wir sind ein Leib mit verschiedenen Gliedern. Das bedeutet, dass wir in sich alle zusammen wie Jesus Christus sind. Und er möchte, dass wir genauso wie Jesus Christus den Menschen gedient haben, dass wir auch den Menschen dienen. Mit den Funktionen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und dabei geht es nicht darum, dass du diese Gabe nur sonntagmorgens einsetzt. Ja, das ist keine Sonntagmorgensgabe. Also Gnadengabe ist nicht nur an eine bestimmte Zeit gebunden oder an einen bestimmten Ort gebunden. Es ist auch nicht nur für den Encounter bestimmt. Wisst ihr, ich stelle mal euch die Frage, wisst ihr, wo Jesus gewirkt hat? Am meisten gewirkt hat? Da, wo er war. Überall da, wo er war, da hat er gewirkt. Und das war überall. Das war auf der Straße, das war in der Synagoge, das war im Tempel, das war im äußersten Winkel und das war auch immer, jeden Tag, also sogar am Sabbat, sogar da, wo man eigentlich sowas nicht, wo es eigentlich sich nicht gehört hat, irgendwas zu tun. Jesus hat nicht nur am Sonntag Gottesdienst oder in der Predigt oder so gewirkt, sondern er hat immer da gewirkt, er hat immer dort gedient, wo er gerade war. Und dann sagt Jesus etwas zu seinen Jüngern. Und das finde ich so genial. Das ist eigentlich, müssen wir uns immer bewusst machen. Wir alle, also hoffe ich zumindest, ich zumindest, auf jeden Fall, ich will Jesus sehen. Ja? Ich wünsche mir, dass Jesus da ist. Ich wünsche mir, dass Jesus hier in unserer Mitte ist. Oh, ey, ich würde auf die Knie fallen, wenn Jesus hier reingeht. Ne? Dann brauche ich nicht mehr zu predigen. Dann ist es für mich so, ja, yeah, come on. Geil, ich wünsche mir das. Ich gehe jeden Tag Gebetsspaziergang und in mir denke ich mir so, ach ja, ich habe eigentlich ein tolles Leben, so, ne? Aber ich will einfach bei dir sein. Denn ich weiß, da ist es am besten. Das ist so wunderbar. Und dann krass ist, dass Jesus, also die Jünger damals, ne, die mit Jesus unterwegs waren, die waren auch so. Nur das Coole bei denen war, die hatten wirklich Jesus an ihrer Seite. Und dann sagt Jesus Folgendes in Johannes 16, Vers 7, da sagt er zu seinen Jüngern, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen, wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Hey, also mein Innerstes, das hat diese unglaubliche Sehnsucht, die aussagt, ich will, dass Jesus hier ist. Ich will bei Jesus sein. Ich will, dass er hier ist. Denn er ist mein Friedensfürst und bei ihm finde ich Ruhe. Und dann werde ich mich genauso wie Maria irgendwie so an seinen Schoß setzen und denken, du bist so toll. Aber Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, dann kann der Ratgeber kommen, den er sendet. Und damit ist der Heilige Geist gemeint. Dann kann der Geist Gottes über die Gemeinde kommen, über die Menschen kommen und sie ausrüsten mit Gnadengaben, mit Befähigen, mit Funktionen, um Menschen zu dienen. Damit ihr Menschen dienen könnt, so wie ich den Menschen gedient habe. Ach, komm mal. Hanna. Super. In dem Vers, den Petrus schreibt, fordert er die Gemeinde, zu der er schreibt, auf, gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes zu sein. Gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Er macht deutlich, dass das Gnadengeschenk bei jedem anders aussieht. Und es ist ein Appell, das zu nutzen. Es nicht irgendwie als etwas Nebensächliches zu sehen, sondern das zu nutzen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir die Gaben nutzen, um Menschen zu dienen, so wie Jesus Christus den Menschen gedient hat, also einander dienen, ja, dann sind wir gute Verwalter der Gnade Gottes, der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn wir den Menschen dienen mit dem, was Gott uns geschenkt hat, dann sind wir gute Verwalter. Und hier ist die Aufforderung, wir sollen gute Verwalter sein. Und in 1. Petrus 4, Vers 11, das ist der Vers danach, wir haben jetzt eben gerade 1. Petrus 4, Vers 10 gelesen. Und jetzt kommt der 11. Vers, da schreibt Petrus weiter, wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehört für ihn, für immer und ewig ihm. Amen. Amen. Ein guter Verwalter der Gnade Gottes zu sein, heißt also nicht nur die Gabe einzusetzen, sondern sich mit ganzer Kraft und Energie dafür einzusetzen, den Menschen zu dienen. Es geht nicht darum zu sagen, okay, komm, ich mache jetzt hier mal ein bisschen, sondern wie ist deine Herzenseinhaltung dazu, wenn du Menschen dienst? Wie sieht dein Herz aus? Brennt dein Herz wirklich für die Menschen um dich herum? Weil das ist das, warum Gott uns dieses Geschenk überhaupt gemacht hat. Gott hat uns das Geschenk nicht gemacht. Und ich habe das auch Anfang des Jahres, da hatten wir auch mal eine Predigt über genau dieses Thema. Es geht nicht um Prestige, sondern es geht darum, zu dienen. Gott hat uns das Geschenk der Gnadengabe gemacht, um zu dienen. Er möchte, dass wir ein Herz, eine Lebensweise annehmen, die Jesus hatte. Die gleiche Lebensweise, die Jesus hatte. Und gleichzeitig können wir auch schlechte Verwalter sein der Gnade Jesu, der Gnade Gottes. Wenn uns das Ganze gleichgültig ist, wenn wir uns denken so, ja, okay, schön, ich kann das zwar, aber ich muss ehrlich sagen, nö. In 1. Timotheus 1, Vers 6 schreibt Paulus an Timotheus und Timotheus war ein Lehrling von Paulus. Er war Pastor, das ist auch einer der Pastorenbriefe, der Timotheus. Und Paulus ermutigt Timotheus und dann schreibt er in Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe, von der wir hier auch gerade wieder reden, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und das Wort anfachen, was hier steht, könnte besser übersetzt werden mit revitalisieren. Das bedeutet, wieder aufleben lassen. Das heißt, er schreibt das hier und das bedeutet, dass diese Gnadengabe in diesem Moment, wo er das schreibt, auf Sparflamme ist. Es ist nicht so, hey, komm, da muss wieder irgendwie, keine Ahnung, anzufachen, denk an die Gnadengabe, sondern, hey, da ist etwas auf Sparflamme und er ermutigt und sagt, das muss brennen. Er möchte, dass die Gnadengabe wieder neu angefacht wird, dass neues Feuerholz drunter gelegt wird und dass es brennt. Und er macht deutlich, dass Gnadengaben in unserem Alltag, in unserem Leben, und er spricht hier zu Timotheus, aber ich sag mal, ich interpretiere diesen Vers auf jeden Einzelnen von uns, und er sagt, ey, es kann dir passieren, dass die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, auf Sparflamme läuft. Aber er möchte nicht, dass sie auf Sparflamme läuft, sondern er möchte, dass es zum Brennen kommt. Dass du das nutzt, was Gott dir ja geschenkt hat, um Menschen zu dienen. Er möchte, dass das dass es explodiert, ja? Wie eine Kettenreaktion, Feuer, wie auch immer. Ja, Hey, das ist so wichtig, und das, Paulus macht das hier deutlich. Es ist so wichtig, dass wir nicht gleichgültig mit dem umgehen, was Gott uns geschenkt hat. Die Gnade Gottes, und wir haben da auch schon drüber geredet, hat einen Wert. Und auch diese Gaben, die Gott uns geschenkt hat, sie haben einen Wert. Und sie sind für einen bestimmten Zweck, nämlich dafür da, dass wir sie einsetzen, damit wir uns untereinander dienen. Und nicht nur unter uns als Gemeinde, sondern darüber hinaus den Menschen, die da draußen verloren sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, wie kann ich denn das einsetzen? Wie kann ich denn mit dieser Gnadengabe, mit diesem, sagen wir mal, wie kann ich das Feuerholz da drunter legen? Wie kann ich diese Gnadengabe anfachen? Weil Manuel, du erzählst mir hier alles Mögliche und das sind alles schöne Worte, aber ich verstehe sie nicht. Und ich möchte ja sagen, es ist so wichtig, es gibt eine ganz wichtige, entscheidende Sache, wenn du Lass mich das anders formulieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Entweder du bist auf der Suche nach dieser Gabe, die Gott dir geschenkt hat, und du bist verzweifelt auf der Suche und du suchst und suchst und irgendwo passiert nichts anderes, als dass du suchst. Was kann ich denn überhaupt? Was hat Gott mir denn gegeben? Und die zweite Sache wäre, dass du das nutzt, was Gott dir gegeben hat, um zu dienen. Okay, das sind doch nur zwei. Bei der zweiten Sache, und das ist das, was ganz wichtig ist, steht das Dienen im Vordergrund. Du wirst die Gabe nicht finden, wenn du nicht kein Dienerherz hast. Du wirst nicht erkennen, was für eine Gabe Gott dir geschenkt hat, wenn dein Herz nicht leidet für deine Mitmenschen. Denn die Gabe ist ein Mittel zum Zweck. Sie wurde dir gegeben, damit du dienst. Und meine Ermutigung an euch ist, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was meine Gabe ist, dann bittet Gott darum, dass er euch ein dienendes Herz schenkt. Geht auf die Knie und sagt, hey, Herr, schenk mir ein dienendes Herz. Und wenn ihr dann anfangt, darüber nachzudenken, wie kann ich den Menschen helfen, wenn ihr dann anfangt, Mitleid zu haben für Leute, oder wenn ihr anfangt zu sagen, hey, guck mal, das ist etwas, da möchte ich dich ermutigen, da möchte ich dir mit Kraft ausrüsten, dann wird die Gabe kommen und ihr werdet es von alleine merken. Aber stellt das Dienen in den Vordergrund, nicht die Gabe. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Es ist eine interessante. Ich glaube, dass Gott zu uns spricht. Ich glaube, dass der Geist Gottes zu jedem Einzelnen von uns sprechen kann. Und ich glaube, dass er nicht nur sprechen kann, sondern dass er sprechen möchte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir manchmal zur Ruhe kommen, um seine Stimme zu hören. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel auch den Encounter, eine Zeit, in der wir nicht nur geben wollen, nicht nur Lobpreis tun sollen, sondern in der wir zur Ruhe kommen und darauf hören, was Gott uns weitergeben möchte. Und ich glaube, dass wenn wir ruhig werden vor Gott, dass der Geist Gottes uns führt und leitet und zu uns spricht. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich weiß, ich hatte mal einen Auto-Einbruch. Da hat mir jemand die Scheibe zerschlagen und ich bin dann mit dem Auto zur Polizei gefahren. Und es war ganz interessant, weil während ich zur Polizei gefahren bin, überkam mich so eine extrem krasse Glaubens, so ein übernatürlicher Glauben, wo ich gedacht habe, ey krass, wenn ich jetzt irgendwie aussteige und für jemanden bete, der wird sofort geheilt. Das war irgendwie, ich war mir so sicher in diesem Moment. Das war irgendwie, ich weiß nicht, woher das kam. Und ich war total on fire und ich habe Lobpreis gemacht im Auto und es war richtig toll. Und dann war ich bei der Polizei und dann saß ich in einem Raum, da saß auch so ein junger Polizist Und dann habe ich dem alles erzählt, was da gerade auch bei mir im Auto kaputt gegangen ist, wie das aussah und so. Und dann war da so eine kleine Stimme im Hinterkopf, die gesagt hat, Rücken. Und ich denke mir so, okay. Und dann habe ich so ganz vorsichtig gefragt, sorry, dass ich frage, kann vielleicht komisch sein, aber haben Sie vielleicht Rückenprobleme? Und der Polizist guckt mich total komisch an und gesagt, ja, schon seit ein paar Jahren. Woher wissen Sie das? Und dann habe ich gesagt so, ja, ich glaube, der Geist Gottes hat mir das jetzt gerade gegeben. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nee, ich stand da vorne und habe gesagt, hey, ich bin gläubig und ich glaube, dass Gott Wunder tut. Gott heilen kann. Und vielleicht haben Sie da mal von diesem Jesus jetzt gehört, ja, der auch selbst geheilt hat. Und ich glaube, dass es auch heute noch möglich ist. Und der war so perplex, und hat gesagt, ey, krass, ja, okay. Und dann habe ich gefragt, ja, darf ich für Sie beten? Und dann hat er gesagt, ja, gerne, ja. Ich muss nur kurz die Tür zumachen, weil die ganzen Kollegen hier komisch rumlaufen. Und dann hat er die Tür zugemacht. Und dann hat er die Füße, und dann habe ich gesagt, ja, mach mal die Füße hoch und so weiter. Und dann saß er da ganz entspannt. Und dann sage ich, voll, ich so kleiner Hämpfling, ne, mit so einem Polizist mit Uniform. Und ich halte so meine Hand am Rücken. Ich denke mir so, was passiert hier gerade? Und ich bete für diese Person. Die war total aufgelöst, fand das total krass, was da gerade passiert. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns im Alltag begegnen möchte. Aber wir müssen zuhören, wir müssen ruhig werden, wir müssen mit offenen Händen dastehen, bereit sein, nicht nur zuzuhören und das zu empfangen, was Gott uns schenken möchte, sondern auch bereit zu sein, das weiterzugeben. Denn das, was wir empfangen, möchte Gott, dass wir es weitergeben. Er möchte, dass sich unsere Lebensweise ändert. Und deswegen ermutige ich euch, verschwendet nicht eure Zeit damit. Also verschwenden meine ich im Sinne von, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was für eine Gabe hat Gott uns geschenkt. Aber verschwende nicht deine wertvolle Zeit, sondern fang jetzt schon an zu dienen. Nutze die Zeit, die Gnadengabe Gottes zu nutzen, um Menschen zu dienen. Und ich erlebe das immer wieder, wie Menschen danach suchen, was ihre Gabe ist, aber eigentlich ihre Gabe schon ausleben teilweise. Ein gutes Beispiel ist, wenn du nicht anfängst zu singen, wirst du niemals hören oder wirst du niemals erfahren, ob du singen kannst. Lass uns aufstehen und die Band da vorkommen. Was ist die Quintessenz dieser Predigt, dieser Message, dieser letzten Message? Gott schenkt seine Gnade. Und er schenkt seine Gnadengabe über uns. Er gießt seinen Geist aus, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Aber er wünscht sich von Herzen, dass wir das nutzen. Dass es nicht verstaubt, sondern dass wir es anfachen. Und dass es zur Geltung kommt. Und die Aussage heute ist, sei ein guter Verwalter der Gnade Gottes. Sei ein guter Verwalter der Gnade Gottes. Und ich möchte einen Aufruf machen für jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte, dass meine Gabe heute und darüber hinaus entfacht wird, neu entfacht wird. Ich möchte neues Feuerholz unter diese Gnadengabe legen. Ich möchte, dass diese Gnadengabe angefacht wird. Und ich möchte das nutzen, was Gott mir geschenkt hat, um den Menschen um mich herum zu dienen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann darfst du hier vorkommen und ich werde für dich beten. Ich möchte dich, Janine, du darfst auch hier vor. Und Lucy ist weg. Mein Dad, Reinhard, ihr dürft auch noch vor. Und wir wollen für euch beten. Und wir wollen euch wirklich auch segnen mit Kraft. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diesen Schritt machen. Und dann möchte ich jedem Einzelnen auch die Möglichkeit geben, der sagt, hey, ich möchte auch ich möchte auch diese Entscheidung treffen, mit diesem Jesus Christus zu gehen. Ich möchte auch dieses Geschenk der Gnade bekommen. Ich möchte auch diese Perspektive Lebensrettung bekommen. Hey, dann hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, heute Morgen ein Ja zu sagen zu Jesus Christus und ein Ja dazu zu sagen, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Was Gott sich wünscht, ist, dass wir als Gemeinde wie kleine Jesusse in diese Welt hineingehen und den Menschen dienen. So wie Jesus der Menschen gedient hat, möchte er, dass wir wie ganz viele kleine Jesusse in diese Welt gehen und den Menschen dienen. Genau so funktioniert der Bau, die Aufbauung des Reiches Gottes. Das ist die Vision Gottes. Das ist der Plan, den Gott für uns auch als Gemeinde hat. Und wenn du sagst, ich möchte diesem Jesus folgen, ich möchte diesem Jesus mein Leben geben, dann hast du heute Morgen die Chance. Ich möchte, dass ihr alle eure Augen zumacht. Und für denjenigen, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, möchte ich, dass du ganz kurz mal deine Hand hebst, ganz hoch. Als Proklamation, als Überzeugung dafür, hey, ja, diesen Weg möchte ich gehen. Wow, come on. Wow, stark. Jesus, und ich danke dir für jede Hand, die jetzt gerade oben ist. Und ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du ihnen dort begegnest, wo sie gerade sind. Und ich bitte dich, dass du sie mit Kraft ausrüstest, Jesus, und auch mit Weisheit und auch mit Klarheit, Jesus, dass sie erkennen, Herr, was das für eine Entscheidung ist. Und ich bitte dich, dass du das Feuer anfachst, Herr, der Gnadengabe in uns, Herr, damit es zur Geltung kommt und wir deine Lebensweise hier auf dieser Erde übernehmen können, Herr, und den Menschen dienen können in unserem Umkreis. Halleluja. Danke, Jesus. Hey, und ich möchte dich jetzt ermutigen, du hast jetzt die Chance vorzukommen. Wir wollen für dich beten. Und yes, come on. Amen.